Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Wir freuen uns total, dass wir reinstarten dürfen in eine neue Serie heute. Und das ist eine ganz spannende Unternehmung in dem Fall, weil wir machen eine Reise durch die Apostelgeschichte und jeder, der die Bibel schon mal gelesen hat, merkt, wie soll das funktionieren mit 28 Kapiteln? Das wird eine ganz schön lange Predigtserie, ja? Und darum machen wir das so à la Netflix und Co. Wir machen Staffeln, ja? Und wir starten mit Staffel 1, das sind die ersten 7 Kapitel in etwa von der Apostelgeschichte. Und wir haben dem Ganzen auch einen Titel gegeben, und zwar der Titel lautet Der Weg. Und da gibt es eine Erklärung dazu, warum dieser Titel, der Weg. Und zwar hat es einen Grund, in der Apostelgeschichte selbst sind es circa 7-mal kommt vor, dass die Nachfolger von Jesus genannt werden, die des Weges, oder die Sache selbst wird beschrieben als der Weg. Ja, weil man konnte noch gar nicht so wirklich sagen, was ist es? Und man könnte, und die Gegner, es ist vor allem auch von den Gegnern gekommen, die konnten nicht einfach sagen Christen, weil da steckt was drin, wenn du sagst zu jemand Christen, da steckt der Christus drin und Christus ist der Messias, der Gesalbte, der Gesandte Gottes, dann würdest du ja sagen, das, was die da vertreten, das stimmt, das ist wahr. Und darum mussten die irgendwie so einen Namen finden und es war halt die des Weges oder dieser Weg da, von dem Jesus-Rabbi, was auch immer. Also sie haben ja gedacht, er ist ein falscher Messias, ein falscher Rabbi. Und das heißt, wenn du eine Nachfolgerin, ein Nachfolger von Jesus bist, dann bist du eigentlich auch eine oder einer des Weges. Und wenn man das weiterspinnt mit der Weg, dann könnte man auch sagen, letztendlich ist Jesus selbst der Weg. Und er hat es auch gesagt, viele von euch kennen den Text, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Also dieser Titel hat es in sich, finde ich, weil es zeigt irgendwie, es geht um Jesus, es geht letztendlich den Weg von ihm, den wir weitergehen. Und genau darum geht es auch heute Morgen, wenn wir den ersten Abschnitt gemeinsam anschauen. Davor gebe ich euch noch ein bisschen mehr Infos zur Apostelgeschichte. Vielleicht ist nicht jedem ganz so geläufig, dieses Buch. Also wir finden es im hinteren Teil der Bibel, im Neuen Testament nennt man das auch, also dem christlichen Teil der Bibel kann man auch sagen. Es ist die Fortsetzung, man findet dieses Buch nach den Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes sind die 4 Evangelien. Und danach kommt die Apostelgeschichte und sie ist die Fortsetzung vom Lukas-Evangelium. Das werden wir jetzt dann auch gleich hören in der Einleitung, in den ersten Versen. Und ich habe es bereits erwähnt, die ersten 7 Kapitel ungefähr, die beschreiben, wie das Evangelium von Jesus Vertrauen findet in Jerusalem, die erste Gemeinde entsteht und wie lebt diese Gemeinde, das wird beschrieben und dann geht es immer weiter und wird die Geschichte immer größer in den weiteren Kapiteln dann. Das Evangelium dringt durch zu anderen, also zu nicht-jüdischen Menschen, was damals total für die ersten Jünger so, boah, was ist da los? Ja? Damit haben sie nicht gerechnet und es verbreitet sich das Evangelium von Jesus in enormem Tempo. Man muss sich vorstellen, die Apostelgeschichte ist geschrieben worden, war circa 62 oder 64 nach Christus abgeschlossen. Wenn Jesus ungefähr 33 nach Christus gestorben ist, dann sind das 20, 30 Jahre. Und in der Zeit hat sich das Evangelium ausgebreitet bis nach Rom und darüber hinaus. Und das war so quasi die bekannte Welt. Also unglaubliches Tempo. Und wir wollen ergründen, wie war das möglich? Und was hat das letztendlich auch mit uns zu tun? Und ich bin überzeugt, dass eine spannende Reise wird, wenn du dein Herz aufmachst und sagst, Gott spricht du zu mir durch das, was wir hier hören werden über die Apostelgeschichte, weil ich möchte, so wie die ersten Jünger, ich möchte auf diesem Weg gehen. Ich möchte auf diesem Weg gehen, unterwegs sein und auf diesem Weg zu gehen, sehen wir auch an der Apostelgeschichte, es hat die Welt verändert, für immer. Und das explosionsartig, gerade am Anfang, unwahrscheinlich. Und darum denke ich, ist es eine sehr spannende Unternehmung. Wir wissen nicht, wie schnell die Staffeln ausgerollt werden, ist ja bei den Fernsehserien auch nicht so. Mal schauen mal, wie die erste Staffel läuft. Ja. Genau. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein in den heutigen Abschnitt. Die ersten 11 Verse werden wir uns anschauen und da gehen wir einfach Stück für Stück durch. Ich möchte mal die Verse 1 bis 3 mit euch lesen. Heute aus der Elberfelder Übersetzung. Manche werden sich freuen. Es ist eine sehr wörtliche Übersetzung. Ich wollte einfach, dass wir keine Details übersehen. Ja? Und darum wird es heute ein bisschen eckig vom Deutsch, ja? Weil das ist fast wortwörtlich aus dem Griechischen übersetzt. Da steht, Apostelgeschichte 1, Abvers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Wir starten ganz vorne, da steht, den ersten Bericht habe ich verfasst. Wer ist ich? Ich ist Lukas. Er war ein Wegbegleiter, ein Mitarbeiter vom Apostel Paulus. Paulus erwähnt ihn, er hat ja verschiedene Briefe geschrieben, in drei seiner Briefe an Gemeinden erwähnt er den Lukas und im Kolosserbrief erwähnt er auch, dass der Lukas ein Arzt war. Also er war jemand, der gebildet war. Apostelgeschichte ist ein gutes Griechisch, ein guter Wortschatz, weil dieser Mann das konnte. Ja. In unserem Text wird eben auch berichtet oder sagt er, den ersten Bericht. Ja, er verweist auf einen ersten Bericht und das ist so quasi der zweite Teil. Und der erste Bericht, da ist gemeint, das Lukas-Evangelium. Er hat darin berichtet, was Jesus alles getan und gelehrt hat. Und wenn man dann das Lukas-Evangelium, den ersten Teil, liest, dann beschreibt er sogar ein bisschen, wie er gearbeitet hat. Er hat sich beschäftigt mit all den Dokumenten und Überlieferungen, die schon da waren. Das war an Lukas wichtig, dass er da einfach alles mal nimmt, was schon da ist. Und dann hat er auch gesagt, er ist allem nachgegangen. Also er hat mit Zeitzeugen gesprochen, um dann eben sein Evangelium zu schreiben. Und genau nach diesem Prinzip schreibt er dann auch die Apostelgeschichte. Also wir dürfen hier großes Vertrauen reinlegen. Er will darstellen, was ist da alles noch passiert, dann, nachdem Jesus seinen Wohnort gewechselt hat. Und manche Abschnitte schreibt er sogar in der Wir- oder Ich-Form, weil er live dabei war. Also weil er eben ein Mitarbeiter von Paulus war. Den Empfänger, da steht Theophilus, kriegt es, ja, da wissen wir nicht sehr viel drüber, über diese Person. Er dürfte ein hochgestellter Römer gewesen sein, der vermutlich sehr interessiert war an dem christlichen Glauben. Er wollte wissen, ist das nur eine Geschichte, ist es ein Märchen mit Jesus oder ist es tatsächlich so passiert? Und darum schreibt das der Lukas auch für ihn. Und ich gehe davon aus, dass er letztendlich, dieser Theophilus, zum Glauben gekommen ist, durch das Evangelium oder durch die Apostelgeschichte, wahrscheinlich durchs Evangelium, weil würde die Apostelgeschichte zumindest verworfen haben, ja, dann würden wir es nicht haben. Dann hätte er es in den Ofen reingehauen an einem kalten Tag und hätte sich gedacht, boah, schön warm, super, das war die Apostelgeschichte. Aber nein, es ist nicht passiert, sondern die Apostelgeschichte, sie liegt in vielen Kopien vor, weil dieser Theophilus das scheinbar aufgenommen hat, weitergegeben hat und das aufgenommen wurde und auch bestätigt wurde später von den Kirchenvätern. Das ist von Lukas, der auch das Evangelium geschrieben hat und das ist authentisch. Und Lukas ist wichtig, dass eben Theophilus weiß, das ist kein Märchen, diese Sache mit Jesus. Das ist kein Märchen. Dieser Jesus, er ist wirklich auferstanden. Er ist der Gesandte Gottes. Er ist Gott selbst. Und darum auch dieser Vers 3. Wir sind noch in der Einleitung, aber ja, gleich mal Auferstehung. Ja, die Auferstehung wird nochmal untermauert. Vers 3 nochmal. Diesen hat, also den Aposteln, hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Also das war ihm ganz wichtig, zu festhalten. Jesus hat sich quasi die Zeit genommen, sich zu beweisen. Ich bin wirklich auferstanden. I'm back. Ich bin der den Tod besiegt hat. Und das ist extrem wichtig. Gott fordert von dir keinen blinden Glauben. Er ist bereit, dass er sich dir auch beweist. Gott hat damit kein Problem. Und ich finde das total super. Das ist einfach so, glaub's einfach. Nein, Gott möchte sich dich auch erweisen. Er möchte sich zeigen, dir als dem Auferstandenen. Und das hat er durch die Geschichte getan und das tut er auch hier in unserer Mitte. Und ganz interessant bei dem ersten Abschnitt finde ich auch, und darum habe ich mich auch für diese Übersetzung entschieden, das kommt nämlich bei den anderen nicht so raus, Vers 1 nochmal, da habe ich was rot unterstrichen, genau. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Und das ist ganz wichtig, uns muss klar sein, Jesus hat etwas angefangen zu tun und dann hat er, steht hier, seinen Wohnort gewechselt, ja. Nachdem er, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus hat das angefangen und er möchte, dass es weitergeführt wird. Der Weg endet nicht einfach da, sondern es geht weiter. Und da sind wir dann eben bei diesem Weg, von wie auch unser Titel ist. Und darum geht es letztendlich auch heute Morgen und im weiteren Text geht es eigentlich nur darum, es geht weiter. Jesus hat etwas angefangen und es geht weiter und es hat etwas mit dir und mit mir zu tun, wenn du Jesus nachfolgst. Schauen wir uns die nächsten zwei Verse an, Verse 4 und 5. Da steht Folgendes, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, jetzt wechselt er, der Lukas wechselt in die direkte Rede, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Also Jesus sagt, bleibt, wo ihr seid, ich möchte euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Ich möchte euch taufen mit dem Heiligen Geist. Das Wort Taufe, wer bei uns in der Taufvorbereitung war, der weiß es, Taufen, das Wort Baptizo, das für Taufen verwendet wird im Neuen Testament, das bedeutet ganz eintauchen, versenken. Das wurde verwendet, wenn man Stoffe gefärbt hat, dann hat man gesagt Baptizo, man Baptizo das. Ja. Das wird ganz reingetaucht, wenn du einen Stoff färben willst und du tauchst das nicht ganz rein, dann kriegst du so ein Batekleiberl. Und das muss rein. Oder wenn ein Schiff versenkt wird, das war Baptizo, zack, weg, versenkt. Und das zeigt irgendwo so die Fülle des Heiligen Geistes. Gott möchte die Fülle des Heiligen Geistes für dich, für mich. Er möchte uns da reinlegen, möchte uns ganz umgeben. Und der Heilige Geist ist keine Bedrohung, es ist ein Geschenk. Und er sagt, wartet darauf, wartet. Und da habe ich eine ganz wichtige, möchte ich so eine kleine Umfrage machen. Wer von euch wartet gerne? Hand hoch. Gar niemand? Ich meine, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich finde Warten gut, da kann ich irgendwie was Gutes draus ziehen oder so. Okay, wirklich keiner. Wer von euch wartet nicht gerne? Ja, okay. Gut, ich habe mir es nicht ganz so krass vorgestellt, aber ich kann mich eh identifizieren. Also warten zu 99% ist es einfach unangenehm, oder? Zum Beispiel warten auf irgendeine Antwort, ja. Und man braucht ja oft diese Antwort, damit man irgendwie was weiterentscheiden kann oder weitermachen kann. Und dann wartest du auf diese Antwort. Wie nervig, oder? Oder du wartest auf einen Befund vom Arzt. Ja, bin ich jetzt gesund oder krank? Wie geht's weiter? Du wartest, vielleicht bist du auf jemanden, der auf so einer Warteliste ist für eine Wohnung. Ja? Du willst vielleicht eine bessere Wohnung. Ah, wie langsam kann man denn da raufwandern in der Liste? Also das ist unglaublich zart, dieses Warten. Was haben wir noch? Job, oh ja. Warten auf einen Job. Viele von euch, einige von euch warten vielleicht auf ein besseres Jobangebot. Es ist unangenehm zu warten. Warten auf den Partner, wenn man einen Wunsch hat nach Partnerschaft. Warten ist nicht einfach. Und man fragt sich oft, wozu ist dieses Warten gut? Hey, oft wissen wir es einfach nicht. Aber was Gott, was wir wissen sollten, ist, wenn Gott sagt, warte auf etwas, dann sollten wir darauf warten. Dann sollten wir darauf vertrauen. Das, was er sagt, warte drauf, ist gut. Einige von euch, die Theologen, werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, Tobi, ja, wie ist es jetzt eigentlich? Müssen wir denn noch auf den Heiligen Geist warten? Gilt das noch? Das ist eine theologische Frage, ja, und die ist auch gut, weil es gab zum Beispiel in der frühen Pfingstbewegung, also die Pfingstbewegung gibt es circa 100, 120 Jahre jetzt, da gab es Warteversammlungen, da hat man sich versammelt und hat gewartet auf Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist eine gute Sache, da ist viel passiert. Ich bin überzeugt, eigentlich ist die Zeit des Wartens vorbei. Mit dem, was wir in 2 Wochen lesen werden, zufällig zu Pfingsten, über das Pfingstereignis, da ist der Geist ausgegossen worden in einer Fülle. Ich glaube, es war ein Startschuss. Startschuss für die Kirche, ein Startschuss für ein neues Zeitalter, ein Startschuss des Zeitalters des Heiligen Geistes. Ich glaube, das Warten ist vorbei in dem Sinn, aber ich glaube, was nicht vorbei ist und was niemals aufhören sollte, ist unser Erwarten. Und ich finde es cool, weil die Kommentatoren zur Apostelgeschichte in einem der Kommentare haben bei ihrer Übersetzung gewählt, erwartet den Heiligen Geist. Und nicht wartet auf den Heiligen Geist, sondern erwartet den Heiligen Geist, weil er ist von Gott verheißen worden. Das heißt, ich glaube, wir sollten nie aufhören zu erwarten, weil wir brauchen diesen Heiligen Geist. Und wir werden feststellen auf dieser Reise und auch heute bei dieser Predigt, unsere Reise mit Jesus, wir brauchen die Leitung und die Führung und die Kraft des Heiligen Geistes, um diesen Weg überhaupt gehen zu können. Und darum brauchen wir auch diese Erwartungshaltung, weil dieser Weg, es passt auch ganz gut von unserer Grafik her, das ist nicht immer so autobahnmäßig, ja, sondern da gibt es einige Wendungen, ja, und das ist ein bisschen Stock- und steinmäßig dieser Weg manchmal mit Jesus. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist. Darum brauchen wir diese Erwartung, ich möchte den Weg gehen und ich brauche Gott dafür, Gott mit mir. Und das ist der Heilige Geist. Ja, hört mal, was Jesus im Johannesevangelium, da gibt es jetzt keine Folie dazu, zu seinen Jüngern sagt, eben bevor er zu seinem Vater zurückgeht. Und er sagt Folgendes: Ich werde den Vater bitten und er wird euch, das kannst du nachlesen in Johannes 14, Abvers 16, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Also Jesus hat schon gesagt, Leute, ich bin immer bei euch. Seit den 60er Jahren stimmen die Fans des FC Liverpools in England vor jedem Spiel ein Lied an. Und dieses Lied, viele vielleicht kennen es, das heißt, You'll never walk alone. You'll never walk alone. Übrigens, wenn man das Bild sieht, dann weiß man, das ist nicht so abwegig, was wir machen, wenn wir Gott loben und preisen. Weil das machen die auch. Ein Team, nicht Gott. Und Gott ist größer als Liverpool, also sorry, alle Liverpool-Fans. Gott steht nochmal eine Stufe drüber, auch wenn das ein großartiges Team ist. Und ich bin überzeugt, seit 2000 Jahren, seit der Apostelgeschichte, stimmt Gott dieses Lied über seiner Gemeinde an. Und über dir. You'll never walk alone. Du wirst niemals alleine gehen. Weil das ist, wofür der Heilige Geist steht. Du wirst niemals alleine gehen. Niemals, nie. Und das ist damit auch unser Predigt to go für heute Morgen. You will never walk alone. Wir sind auf dem Weg, den Jesus angefangen hat zu gehen. Aber sein Weg ist noch nichts vorüber. Er sendet uns und wir sind unterwegs mit ihm, aber nicht alleine, sondern wir sind, wir werden begleitet. Wir dürfen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und Gott sagt, you'll never walk alone. Niemals gehst du alleine. Und ich denke, das ist einfach großartig zu wissen und hilft uns, das große Bild einfach auch zu haben. Weiter im Text. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ah, das ist wieder so eine doofe Frage von den Jüngern, aber die war überhaupt nicht doof. Weil wir sehen auch gleich dann, Jesus scheltet sie auch nicht für diese Frage. Weil wenn man A und B und C ein bisschen zusammenrechnet, dann merkt man schon, dass das Sinn macht, was sie fragen. Sie sagen, Mann, Jesus, du bist gerade von den Toten auferstanden, hast bewiesen, dass du der Messias bist, der Retter Gottes, Gott selbst letztendlich. Und jetzt sprichst du auch noch davon, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und als Jude wusste man von den Propheten schon her, dass wenn der Messias kommt, dann wird es eine Ausgießung des Heiligen Geistes geben. Das heißt, er sagt, identifiziert, Jesus ist der Messias und Ausgießung des Heiligen Geistes, ja, dann muss jetzt irgendwo was Großes passieren. Jesus wird sein Friedensreich oder was auch immer aufrichten. Jetzt kommt was. Ja? Also irgendwie passt alles zusammen. Und Jesus schimpft sie nicht, er tadelt sie nicht, aber er sagt Folgendes. Er sagt, ja, es ist nicht an euch, die Zeitpunkte festzulegen, wann was passiert. Gott schreibt den Zeitplan. Und wir sind zwar auf dem Weg unterwegs mit ihm, es ist ein bisschen so wie jemand, der den Fahrplan schreibt, der schreibt auch die Zeiten fest, wo entlang dieses Weges ein Stopp ist, etwas passiert. Und genauso ist es letztendlich auch, was Jesus hier sagt, ich lege fest oder der Vater legt fest, wann was passiert entlang dieses Weges. Und sagen wir ehrlich, wir finden das teilweise ein bisschen schade, oder? Dass nicht wir sagen können, Gott, jetzt, Schluss mit Warten, jetzt. Ja? Also ich weiß nicht, wie gerade deine Lebenssituation ist. Ich stelle mir das so vor, so dieser Dialog mit Jesus. Jesus, es läuft gerade nicht so. Wie wäre es, wenn du jetzt zurückkommst? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Und wenn ich mal so reinfrage in die Gemeinde, die meisten würden sagen, ja, bis auf zwei, Fiona und David, weil die heiraten im Oktober. Aber alle anderen wären dafür. Ich meine, diese Welt, schauen wir uns diese Welt an, die wird immer verrückter. Wie soll das nur weitergehen? Ist doch gut. Jesus, es wäre doch jetzt wäre doch gut, oder? Oder ziemlich bald. Aber Jesus sagt, es geht nicht darum, dass ihr die Zeitpunkte festlegt. Es geht um was anderes. Es kommt ja ein Aber. Vers 8. Aber. Ja, er sagt, dies mit der Zeit, vergesst es. Den Fahrplan legt wer anderer fest. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Vielleicht ganz kurz zu diesem Abfolge. Judäa ist einfach Jerusalem und nördlich so die Richtung, dann Samaria ist das nächste und dann die Welt. Also es geht einfach eins nach dem anderen. Jesus sagt, aber. Also es geht nicht darum, was wir wissen, wann was passiert, sondern worum es für uns, was für uns zutreffend ist, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Kraft und wir sollen uns auf den Weg machen. Wir sollen diesen Weg, den er angefangen hat, weitergehen. Das ist unsere Aufgabe, das ist das, worum es geht. Wir sollen gehen und Zeugen sein und nicht alleine gehen, you'll never walk alone. Wir gehen nicht alleine, aber wir gehen mit ihm. Und den Weg, den wir gehen, den geben wir nicht für uns selbst. Den geben wir nicht um unser Selbstwillen, sondern wir gehen ihn für die Welt, die Jesus so liebt, für die er sein Leben hingegeben hat. Und ich glaube, da ist oft so der Knackpunkt. Wir sagen so, der Weg, ja, ich bin mit Jesus unterwegs. Jesus und ich, wir sind das perfekte Team. Ja? Und dann ist Ende. Aber Jesus sagt, ich schicke euch zu der Welt. Ich schicke euch zu denen, die nichts von mir wissen. Zu deinen Nachbarn, zu Arbeitskollegen, vielleicht sogar in ein fremdes Land. Das ist das, was mein Herzschlag ist und das ist, wozu ich euch berufe, aussende, was ich euch befehle letztendlich. Weil Jesus hat angefangen, einen Weg zu gehen, zur Welt hin, aber dieser Weg ist noch nicht beendet. Auch wenn wir oft gerade sagen, ja, ich bin eh angekommen, ja, super, für mich ist alles erledigt. Aber Gott liebt die Welt einfach zu sehr, dass er sagt, es ist vorbei, es geht noch weiter. Und ganz wichtig eben, dass wir nicht auf diesem Weg verloren gehen oder falsch abbiegen, dass wir eben diese Erwartung haben, Heiliger Geist, führe und leite du uns. Ich habe da ein Bild mitgebracht, ein Gerät, ein ganz besonderes. Dieses Gerät, genau dieses Modell, ich habe es leider nicht mehr in real, sonst hätte ich es mitgebracht, das haben Silvia und ich ungefähr 2006 gekauft und es war bahnbrechend für unsere Ehe. Ja. Jeden Cent war das wert. Denn bei uns fliegen die Funken meistens dann, wenn es um Zeit geht. Ja. Silvia ist gern pünktlich, ich bin nicht so begabt darin, immer pünktlich zu sein. Was auch noch die Schwierigkeit ist, ich habe nicht nur mangelnde Pünktlichkeit, sondern ich habe auch mangelnde Orientierungssinn. Ja. Das heißt, wenn wir gemeinsam irgendwo hinfahren wollten, dann war das immer Drama. Und dann auch noch Deutsch und deutsche Autobahn. Hey, bitte, das ist wirklich schon um eine Nummer höher wie bei uns, gar mit, hey, diese Autobahnknoten, wer hat denn die gemacht? Das gibt's doch nicht. Also das ist für mich echt, ich war immer so lost. Ja. Also ich bin echt teilweise in Deutschland rumgeirrt, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es war echt nimmer lustig. Und dann kaufen wir dieses Ding und plötzlich so viel Harmonie im Auto. Wow. Unsere Ehe war auf echt einem ganz neuen Level. Was uns das an Stress, Ärger und Treibstoff gespart hat, es ist einfach sensationell. Ein Hoch aufs GPS. Was für ein Segen. Und genau das möchte der Heilige Geist auch für uns sein. Er möchte, dass wir nicht lost sind auf diesem Weg, den er begonnen hat zu gehen, den Jesus begonnen hat zu gehen und den wir weitergehen. Und darum geht es letztendlich auch in der Apostelgeschichte. Da beobachten wir das. Da sind Leute auf dem Weg, geführt vom Heiligen Geist. Wie gut diese Kombination. You'll never walk alone. Da ist ein Gott, der mit dir geht und der etwas vorhat. Der Heilige Geist ist so ein Geschenk. You'll never walk alone. Das heißt, überlassen wir das Tempo, die Zeit, Gott, und wir sagen, okay, wir sind unterwegs. Wir gehen hin zu einer Welt, die du liebst, Herr. Und wir wissen, du bist bei uns. Denn darum geht es letztendlich. Weil you never walk alone. Abschluss, die letzten zwei beziehungsweise drei Verse. Und als er dies gesagt hatte, also er hat das Wichtigste gesagt, Jesus, und dann kommt Folgendes. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Ich weiß, das klingt total irgendwie so crazy, aber ich habe gerade heute mit der Patrizia draußen vor der Tür, wir haben über die Schöpfung gestaunt und so, und dann haben wir gesprochen, Gott ist der Schöpfer von Raum und Zeit. Und Raum und Zeit gibt es nur, weil es Materie gibt, das hat der Einstein nachgewiesen. Also Gott hat alles gemacht, inklusive Raum und Zeit und Materie. Das heißt, es ist irgendwie kein Problem, glaube ich, für ihn. Ja, wumm, wow. Und, oh. Okay, und genau da steigen wir ein. Als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Also ich glaube, die Jünger, sie waren eh schon ziemlich abgehärtet mit Sachen, die passieren, die eigentlich nicht passieren können. Aber ich glaube, sie sind wieder mal da gestanden so, hä? Ah, sie ist ja weg. Und ich glaube, sie stehen also da und dann werden sie unterbrochen. Von der Beschreibung her Engel, ja, also Botschafter Gottes, die sagen, die sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also schon sicher ein besonderes Erlebnis. Und ich lese da zwischen den Zeilen raus, Leute, ist alles okay, aber jetzt kommt in die Gänge, jetzt geht's los. Jetzt geht's weiter auf diesem Weg, den Jesus angefangen hat zu gehen. Und er kommt auch wieder. Die Zeit ist beschränkt. Und es ist erstaunlich, wie nah wir genau diesen 2000 Jahren kommen. Irgendwann, jetzt haben wir 2024, ja, keine Ahnung, wie lange die Zeit noch laufen wird. Aber wir merken, es geht mehr und mehr dem Tag hin, wo Jesus genauso wiederkommen wird, wie er es gesagt hat. Und es gilt auch für uns, kommen wir in die Gänge, machen wir uns auf den Weg, in dem Wissen, you'll never walk alone. Wir sind nicht alleine. Und bleiben wir nicht so stehen, so wie die Jünger so. Es gibt nämlich Christen, die haben kaum Muskeln, aber ganz starke Nackenmuskeln. Die sind ganz stark da im Nacken, schauen immer nur nach oben, so Jesus, oh, hol mich ab hier aus dieser schrägen Welt und so. Und versteht es mich nicht falsch, nach oben schauen ist ganz wichtig. Also wir hatten gestern einen Lobpreisabend, es war gut. 1,5, 2 Stunden einfach nach oben schauen, zu Gott aufschauen. Er ist der Maßstab, aber das ist nicht Dauerzustand. Nur nach oben schauen ist nichts. Man kann auch jemand sein, der nur nach unten schaut, nur auf das, was ist mit meinem Job, was ist mit meinem Haus, was ist dies und jenes. Wir brauchen beides. Da ist unser Zuhause, eigentlich oben, aber auch gleichzeitig hier. Aber Jesus hat noch was vor hier. Er will noch einen Weg mit uns gehen und wir dürfen wissen, wir sind nicht allein. You'll never walk alone. Und damit möchte ich auch schließen und möchte euch einladen, lasst uns gemeinsam aufstehen. Auch irgendwo als Zeichen, okay, wir wollen uns auf den Weg machen, wir wollen diesen Weg gehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du angefangen hast, etwas zu tun, weil du einen Plan hast mit dieser Welt, weil du diese Welt so liebst. Du bist so voller Liebe zu jedem Einzelnen hier, aber auch zu jedem, der dich noch gar nicht kennt. Jesus, und ich bitte, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, dass wir ein Verlangen haben, eine Erwartung haben nach dem Heiligen Geist, weil wir brauchen ihn, damit wir Zeugen sein können, damit wir bezeugen können, was du in unserem Leben getan hast. Damit es lebendig ist, damit es etwas ist, was natürlich ist, aber auch übernatürlich, weil es von dir kommt. Herr Jesus, geh mit uns auf diesem Weg und wir danken dir, dass wir uns auf eine Verheißung stellen dürfen, dass du uns versprichst, du bist immer bei uns und du wirst uns erfüllen und du willst uns erfüllen und du erfüllst uns und du hast uns erfüllt. Danke, Herr, für deine großen Zusagen, danke für deine Gegenwart an diesem Morgen, danke, dass du was vorhast mit uns und mit dieser Welt. Dein Weg ist gut. Das bekennen wir. Und auf dem wollen wir gehen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.